Du siehst auch gern ein Theaterstück an und hast früher unter uns gesagt, auch deine Techtelmechtel gehabt und lasest eine Zeit lang mal mit Vorliebe Romane und Gedichte und dergleichen. Aber du hast es immer so gut verstanden, das alles mit der ordentlichen Arbeit und dem Ernst des Lebens zu verbinden. Das geht mir ab, siehst du. Ich werde von dem anderen, von dem Kram, ganz und gar aufgebraucht, weißt du, und behalte für das Ordentliche gar nichts übrig. Ich weiß nicht, ob du mich verstehst.
Also, das siehst du ein, rief Thomas, indem er stehen blieb und die Arme auf der Brust kreuzte.
Das gibst du ganz kleinlaut zu, und dennoch lässt du alles beim Alten. Bist du denn ein Hund, Christian? Man hat doch seinen Stolz, Herrgott im Himmel. Man führt doch nicht ein Leben fort, das man selbst nicht einmal zu verteidigen wagt. Aber so bist du. Das ist dein Wesen. Wenn du eine Sache nur einsiehst und verstehst und sie beschreiben kannst. Nein, meine Geduld ist zu Ende, Christian. Und der Konsul tat einen raschen Schritt rückwärts, wobei er mit dem Arme waagerecht eine heftige Bewegung machte. Sie ist zu Ende, sage ich dir. Du beziehst deine Prokura, aber du kommst niemals ins Comptoir. Das ist es nicht, was mich aufbringt. Gehe hin und verjökele dein Leben, wie du es bisher getan. Aber du kompromittierst uns alle, wo du gehst und stehst. Du bist ein Auswuchs, eine ungesunde Stelle am Körper unserer Familie. Du bist vom Übel hier in dieser Stadt. Und wenn dies Haus mein eigen wäre, so würde ich dich hinausweisen, da hinaus, zur Türe hinaus, schrie er, indem er eine wilde und weite Bewegung über den Garten, den Hof, die große Diele hin vollführte. Er hielt nicht mehr an sich. Eine lange aufgespeicherte Menge von Wut entlud sich.
»Was fällt dir ein, Thomas?«
sagte Christian. Er hatte einen Anfall von Entrüstung, was sich ziemlich sonderbar ausnahm. Er stand da in der Haltung, die oft Krummbeinigen eigen ist, ein wenig geknickt, ein wenig fragezeichenartig, Kopf, Bauch und Knie nach vorn geschoben, und seine runden, tiefliegenden Augen, die er so groß wie möglich machte, hatten sich, wie bei seinem Vater, wenn er zornig war, mit roten Rändern umgeben, die bis zu den Wangenknochen liefen.
»Wie sprichst du zu mir?« sagte er. »Was habe ich dir getan? Ich gehe schon von selbst. Du brauchst mich nicht hinauszuwerfen. Pfui!« fügte er mit aufrichtigem Vorwurf hinzu,
und dieses Wort begleitete er mit einer kurzen, schnappenden Handbewegung nach vorn, als finge er eine Fliege. Merkwürdigerweise entgegnete Thomas hierauf durchaus nicht noch heftiger, sondern senkte schweigend den Kopf und nahm dann langsam den Weg um den Garten wieder auf. Es schien ihn zu befriedigen, ihm geradezu wohl zu tun, seinen Bruder endlich in Zorn gebracht, ihn endlich zu einer energischen Erwiderung, einem Protest vermocht zu haben. »Du kannst mir glauben«, sagte er ruhig, indem er die Hände wieder auf dem Rücken zusammenlegte, »dass diese Unterredung mir aufrichtig leid tut, Christian. Aber sie musste einmal stattfinden. Solche Szenen innerhalb der Familie sind etwas Fürchterliches, aber aussprechen mussten wir uns einmal. Und wir können ganz gelassen über die Dinge reden, mein Junge. Du gefällst dir nicht in deiner jetzigen Position, wie ich sehe, nicht wahr?«
»Nein, Tom, das hast du richtig erkannt. Siehst du, zu Anfang war ich ja außerordentlich zufrieden. Und ich habe es hier ja auch besser als in einem fremden Geschäft. Aber was mir fehlt, ist die Selbstständigkeit, glaube ich. Ich habe dich immer beneidet, wenn ich dich sitzen sah und arbeiten. Denn es ist eigentlich gar keine Arbeit für dich. Du arbeitest nicht, weil du musst, sondern als Herr und Chef. Und lässt andere für dich arbeiten und machst deine Berechnungen und regierst und bist frei. Das ist ganz etwas anderes.
Gut, Christian, hättest du das nicht schon früher sagen können? Es steht dir doch frei, dich selbstständig oder selbstständiger zu machen. Du weißt, dass Vater dir so gut wie mir ein vorläufiges Erbteil von 50.000 Courantmark ausgesetzt hat und dass ich selbstverständlicherweise in jeder Sekunde bereit bin, dir diese Summe zu einer vernünftigen und soliden Verwertung auszuzahlen.
Es gibt in Hamburg oder wo auch immer sichere, aber beschränkte Geschäfte genug, die einen Kapitalzufluss gebrauchen können und in denen du als Teilhaber eintreten könntest. Lass uns jeder für sich die Sache mal überlegen und gelegentlich auch mit Mutter darüber sprechen. Ich habe jetzt zu tun, und du könntest in diesen Tagen die englische Korrespondenz noch erledigen, bitte. Wie denkst du zum Beispiel über HCF Burmeister und Company in Hamburg? Fragte er noch auf der Diele. Import und Export. Ich kenne den Mann. Ich bin überzeugt, dass er zugreifen würde. Das war Ende Mai des Jahres 57. Zu Beginn des Juni bereits reiste Christian über Büchen nach Hamburg ab. Ein schwerer Verlust für den Club, das Stadttheater, das Tivoli und die ganze freiere Geselligkeit der Stadt. Sämtliche Suitiers, darunter Dr. Giesecke und Peter Döllmann, verabschiedeten ihn am Bahnhofe und überbrachten ihm Blumen und sogar Zigarren, wobei sie aus Leibeskräften lachten. In der Erinnerung ohne Zweifel an all die Geschichten, die Christian ihnen erzählt hatte. Zum Schlusse befestigte Rechtsanwalt Dr. Giesecke unter allgemeinem Hallo einen großen Cotillon-Orden aus Goldpapier an Christians Paletot. Dieser Orden stammte aus einem Hause in der Nähe des Hafens, einem Gasthause, das abends eine rote Laterne über der Haustür führte, einem Orte zwangloser Zusammenkunft, an dem es stets heiter herging, und war dem scheidenden Christian Buddenbrook für hervorragende Verdienste verliehen worden. 4. Es klingelte am Windfang, und ihrer neuen Gewohnheit gemäß erschien Frau Grünlich auf dem Treppenabsatz, um über das weißlackierte Geländer hinweg auf die Diele hinabzulugen. Kaum aber war drunten geöffnet worden, als sie sich mit einem jähen Ruck noch weiter hinabbeugte, dann zurückprallte, dann mit der einen Hand ihr Taschentuch vor den Mund drückte, mit der anderen ihre Röcke zusammenfasste und in etwas gebückter Haltung nach oben eilte. Auf der Treppe zur zweiten Etage begegnete ihr Mamsell Jungmann, der sie mit ersterbender Stimme etwas zuflüsterte, worauf Ida vor freudigem Schreck etwas Polnisches antwortete, das klang wie »Mai Boże kochane«. Zur selben Zeit saß die Konsulin Buddenbrook im Landschaftszimmer und häkelte mit zwei großen hölzernen Nadeln einen Schal, eine Decke oder etwas Ähnliches. Es war 11 Uhr vormittags. Plötzlich kam das Volkmädchen durch die Säulenhalle, pochte an die Glastür und überbrachte der Konsulin watschelnden Schrittes eine Visitenkarte. Die Konsulin nahm die Karte, rückte ihre Brille zurecht, denn sie trug bei der Handarbeit eine Brille, und las. Dann blickte sie wieder zu dem roten Gesichte des Mädchens empor, las abermals und sah aufs Neue das Mädchen an. Schließlich sagte sie freundlich, aber bestimmt: »Was soll dies, Liebe? Was bedeutet dies, du?« Auf der Karte stand gedruckt »X Noppe und Komp«. »X Noppe« aber sowohl wie das Unzeichen waren mit einem Blaustift stark durchstrichen, so dass nur das »Komp« übrig blieb. »Schö, Frau Kunsel«, sagte das Mädchen, »to wie ein Herr, aber hey red nicht Deutsch und is o gar tau snacks.« »Bitte den Herrn«, sagte die Konsulin, denn sie begriff nun, dass es die Komp sei, die Einlass begehrte. Das Mädchen ging. Gleich darauf öffnete es die Glastür aufs Neue und ließ eine untersetzte Gestalt eintreten, die im schattigen Hintergrunde des Zimmers einen Augenblick stehen blieb und etwas Langgezogenes verlauten ließ, das klang wie »Habe die Ehre«. »Guten Morgen«, sagte die Konsulin. »Wollen Sie nicht näher treten?« Dabei stützte sie sich leicht mit der Hand auf das Sofapolster und erhob sich ein wenig, denn sie wusste noch nicht, ob es angezeigt sei, sich ganz zu erheben.
»Ich bin so frei«,
antwortete der Herr wiederum mit einer gemütlich singenden und gedehnten Betonung, indem er höflich gebückt 2 Schritte vorwärts tat, worauf er abermals stehen blieb und sich suchend umblickte. Sei es nun nach einer Sitzgelegenheit oder nach einem Aufbewahrungsort für Hut und Stock, denn beides, auch den Stock, dessen klauenartig gebogene Hornkrücke gut und gern 1,5 Fuß maß, hatte er mit ins Zimmer gebracht. Es war ein Mann von 40 Jahren. Kurzgliedrig und beleibt trug er einen weit offenstehenden Rock aus braunem Loden, eine helle und geblümte Weste, die in weicher Wölbung seinen Bauch bedeckte und auf der eine goldene Uhrkette mit einem wahren Bouquet, einer ganzen Sammlung von Anhängseln aus Horn, Knochen, Silber und Korallen prangte, ein Beinkleid ferner von unbestimmter graugrüner Farbe, welches zu kurz war und aus ungewöhnlich steifem Stoff gearbeitet schien, denn seine Ränder umstanden unten kreisförmig und faltenlos die Schäfte der kurzen und breiten Stiefel. Der hellblonde, spärliche, fransenartig den Mund überhängende Schnurrbart gab dem kugelrunden Kopfe mit seiner gedrungenen Nase und seinem ziemlich dünnen und unfrisierten Haar etwas Seehundsartiges. Die Fliege, die der fremde Herr zwischen Kinn und Unterlippe trug, stand im Gegensatze zum Schnurrbart ein wenig borstig empor. Die Wangen waren außerordentlich dick, fett, aufgetrieben und gleichsam hinaufgeschoben zu den Augen, die sie zu zwei ganz schmalen, hellblauen Ritzen zusammenpressten und in deren Winkeln sie Fältchen bildeten. Dies gab dem solcher Art verquollenen Gesicht einen Mischausdruck von Ergrimmtheit und biederer, unbeholfener, rührender Gutmütigkeit. Unterhalb des kleinen Kinnes lief eine steile Linie in die schmale, weiße Halsbinde hinein. Die Linie eines kropfartigen Halses, der keine Vatermörder geduldet haben würde. Untergesicht und Hals, Hinterkopf und Nacken, Wangen und Nase, alles ging ein wenig formlos und gepolstert ineinander über. Die ganze Gesichtshaut war infolge aller dieser Schwellungen über die Gebühr straff gespannt und zeigte an einzelnen Stellen, wie am Ansatz der Ohrläppchen und zu beiden Seiten der Nase, eine spröde Rötung. In der einen seiner kurzen, weißen und fetten Hände hielt der Herr seinen Stock, in der anderen ein grünes Tirolerhütchen, geschmückt mit einem Gemsbart. Die Konsulin hatte die Brille abgenommen und stützte sich noch immer in halbstehender Haltung auf das Sofapolster. »Wie kann ich Ihnen dienen?« sagte sie höflich, aber bestimmt. Da legte der Herr mit einer entschlossenen Bewegung Hut und Stock auf den Deckel des Harmoniums, rieb sich dann befriedigt die frei gewordenen Hände, blickte die Konsulin treuherzig aus seinen hellen, verquollenen Äuglein an und sagte,
»Ich bitte die gnädige Frau um Verzeihung von wegen dem Kortel. Ich hab kein anderes zur Hand gehabt. Mein Name ist Permaneder, Alois Permaneder aus München. Vielleicht hat die gnädige Frau schon von der Frau Tochter meinen Namen gehört.«
Dies alles sagte er laut und mit ziemlich grober Betonung in seinem knorrigen Dialekt voller plötzlicher Zusammenziehungen, aber mit einem vertraulichen Blinzeln seiner Augenritzen, welches andeutete, wir verstehen uns schon. Die Konsulin hatte sich nun völlig erhoben und trat mit seitwärts geneigtem Kopfe und ausgestreckten Händen auf ihn zu. »Herr Permaneder, Sie sind es?« »Gewiss hat meine Tochter uns von Ihnen erzählt. Ich weiß, wie sehr Sie dazu beigetragen haben, ihr den Aufenthalt in München angenehm und unterhalten zu machen. Und Sie sind in unsere Stadt verschlagen worden?«
»Gelten's, doch schauen's«, sagte Herr Permaneder, indem er sich bei der Konsulin in einem Lehnsessel niederließ, auf den sie mit vornehmer Bewegung gedeutet hatte, und begann, mit beiden Händen behaglich seine kurzen und runden Oberschenkel zu reiben.
»Wie beliebt?« fragte die Konsulin.
»Geltens, doch spitzens«,
antwortete Herr Permaneder, indem er aufhörte, seine Knie zu reiben. »Nett«, sagte die Konsulin verständnislos und lehnte sich, die Hände im Schoß, mit erheuchelter Befriedigung zurück. Aber Herr Permaneder merkte das. Er beugte sich vor, beschrieb, Gott weiß warum, mit der Hand Kreise in der Luft und sagte mit großer Kraftanstrengung,
»Da tun sich die gnädige Frau heut wundern.«
»Ja, ja, mein lieber Herr Permaneder, das ist wahr«, erwiderte die Konsulin freudig. Und nachdem dies erledigt war, trat eine Pause ein. Um aber diese Pause auszufüllen, sagte Herr Permaneder mit einem ächzenden Seufzer, »Es ist heute der Kreiz.« »Hm? Wie beliebt?« fragte die Konsulin, indem sie ihre hellen Augen ein wenig beiseite gleiten ließ.
»Herr Greitschis«,
wiederholte Herr Permaneder außerordentlich laut und grob.
»Nett«,
sagte die Konsulin begütigend. Und somit war auch dieser Punkt abgetan.
»Darf man fragen«, fuhr sie fort, »was Sie so weit hergeführt hat, lieber Herr? Es ist eine tüchtige Reise von München.«
»Herr Geschäfterl«,
sagte Herr Permaneder, indem er seine kurze Hand in der Luft hin und her drehte.
»Ein kleines Geschäfterl, gnädige Frau, mit der Brauerei zur Waldmühle.«
»Oh, richtig. Sie sind Hopfenhändler, mein lieber Herr Permaneder, Noppe und Kompanie, nicht wahr? Seien Sie überzeugt, ich habe von meinem Sohne, dem Konsul, hier und da viel Vorteilhaftes über Ihre Firma gehört«, sagte die Konsulin höflich. Aber Herr Permaneder wehrte ab.
»Ist schon recht. Davon ist kein Rät. Ah, na, die Hauptsache ist halt, dass ich allweil den Wunsch gehabt hab, der gnädigen Frau einmal meine Aufwartung zu machen und die Frau Grünlich wiederzusehen. Das ist Sache nur, um die Reis nicht zu scheuen.«
»Ich danke Ihnen«, sagte die Konsulin herzlich, indem sie ihm nochmals die Hand reichte, deren Fläche sie ganz weit herumwandte. »Aber nun soll man meine Tochter benachrichtigen«, fügte sie hinzu, stand auf und schritt auf den gestickten Klingelzug zu, der neben der Glastür hing.
»Ja, Himmelsakrament, hört ihr Freit haben«,
rief Herr Permaneder und drehte sich mitsamt seinem Lehnsessel der Tür zu. Die Konsulin befahl dem Mädchen, »bitte Madame Grünlich herunter, Liebe.« Dann kehrte sie zum Sofa zurück, worauf auch Herr Permaneder seinen Sessel wieder herumdrehte.
»Werd ihr Freit haben«,
wiederholte er abwesend, indem er die Tapeten, das große Sèvres-Tintenfass auf dem Sekretär und die Möbel betrachtete. Dann sagte er mehrere Male,
»Ist das ein Kreuz? Es ist heute ein Kreuz«,
wobei er sich die Knie rieb und ohne ersichtlichen Grund schwer seufzte. Dies füllte ungefähr die Zeit bis zu Frau Grünlichs Erscheinen aus. Sie hatte entschieden ein wenig Toilette gemacht, eine helle Taille angelegt, ihre Frisur geordnet. Ihr Gesicht war frischer und hübscher denn je. Ihre Zungenspitze spielte verschmitzt in einem Mundwinkel. Kaum war sie eingetreten, als Herr Permaneder emporsprang und ihr mit einer ungeheuren Begeisterung entgegenkam. Alles an ihm geriet in Bewegung. Er ergriff ihre beiden Hände, schüttelte sie und rief,
»Ja, die Frau Grünlich! Ja, grüß einer Gott! Ja, wie hat's denn derweil gegangen? Was haben's denn allweil gemacht, da heroben? Jetzt, als ob ich eine narrische Freude. Denken's denn noch einmal an die Münchner Stadt und an unsere Berg? Oh mei, haben wir eine Gaudi gehabt, gelten's ja. Kruzi Türken, nein. Und da sind wir wieder. Jetzt, wer hätte denn das glaubt?«
Auch Toni ihrerseits begrüßte ihn mit großer Lebhaftigkeit, zog einen Stuhl herbei und begann mit ihm von ihren Münchner Wochen zu plaudern. Die Unterhaltung floss nun ohne Hindernis dahin, und die Konsulin folgte ihr, indem sie Herrn Permaneder nachsichtig und ermunternd zunickte, diese oder jene seiner Redewendungen ins Schriftdeutsche übersetzte und dann jedes Mal, zufrieden, dass sie es verstanden, ins Sofa zurücklehnte. Herr Permaneder musste auch Frau Antonien nochmals den Grund seines Hierseins erklären, aber er legte diesem Geschäftal mit der Brauerei ersichtlich so wenig Bedeutung bei, dass es den Anschein gewann, als habe er eigentlich gar nichts in der Stadt zu suchen. Dagegen erkundigte er sich mit Interesse nach der zweiten Tochter sowie nach den Söhnen der Konsulin und bedauerte laut die Abwesenheit Claras und Christians, da er allweil den Wunsch gehabt habe, die ganze Familie kennenzulernen. Über die Dauer seines Aufenthaltes in der Stadt äußerte er sich überaus unbestimmt. Als aber die Konsulin bemerkte, »Ich erwarte in jedem Augenblick meinen Sohn zum Frühstück, Herr Permaneder. Machen Sie uns das Vergnügen, ein Butterbrot mit uns zu essen?« Da nahm er diese Einladung, noch ehe sie ausgesprochen war, mit einer Bereitwilligkeit an, als habe er darauf gewartet. Der Konsul kam. Er hatte das Frühstückszimmer leer gefunden und erschien im Comptoirrock, eilig, ein wenig abgespannt und überhäuft, um zu einem flüchtigen Imbiss zu mahnen. Aber kaum war er der fremden Erscheinung des Gastes mit seinen ungeheuren Uhrgehängen und seiner Lodenjacke sowie des Gemsbartes auf dem Harmonium gewahr geworden, als er aufmerksam den Kopf erhob, und kaum war der Name genannt worden, den er aus Frau Antoniens Munde oft genug gehört hatte, als er einen raschen Blick zu seiner Schwester hinüberwarf und Herrn Permaneder mit seiner gewinnendsten Liebenswürdigkeit begrüßte. Er nahm nicht erst Platz. Man ging sofort ins Zwischengeschoss hinunter, wo Mamsell Jungmann den Tisch gedeckt hatte und den Samowar summen ließ, einen echten Samowar, ein Geschenk des Pastors Tiburtius und seiner Gattin.
»Es tut's entgleicht«, sagte Herr Permaneder, als er sich niederließ und die Auswahl an kalter Küche auf dem Tische überblickte.
Hier und da, in der Mehrzahl wenigstens, bediente er sich mit dem harmlosesten Gesichtsausdruck der zweiten Person bei der Anrede.
»Es ist nicht gerade Hofbräu, Herr Permaneder, aber immerhin genießbarer als unser einheimisches Gebräu.«
Und der Konsul schenkte ihm von dem braunschäumenden Porter ein, den er selbst um diese Zeit zu trinken pflegte.
»Dankeschön, Herr Nachbar«, sagte Herr Permaneder kauend
und merkte nichts von dem entsetzten Blick, den Mamsell Jungmann ihm zuwarf. Von dem Porter aber genoss er mit solcher Zurückhaltung, dass die Konsulin eine Bouteille Rotwein heraufkommen ließ, worauf er merklich munterer wurde und wieder mit Frau Grünlich zu plaudern begann. Er saß, des Bauches wegen, ziemlich weit vom Tische entfernt, hielt seine Beine weit voneinander entfernt und ließ meistens den einen seiner kurzen Arme mit der feisten weißen Hand senkrecht an der Stuhllehne hinunterhängen, während er den dicken Kopf mit dem Seehundschnurrbart ein wenig zur Seite gelegt, mit dem Ausdruck einer verdrießlichen Behaglichkeit und einem treuherzigen Blinzeln seiner Augenritzen Tonis Reden und Antworten anhörte. Mit zierlichen Bewegungen zerlegte sie ihm Brätlinge, worin er gar keine Übung besaß, und hielt nicht mit dieser oder jener Betrachtung über das Leben zurück.
»O Gott, wie traurig ist es doch, Herr Permaneder, dass alles Gute und Schöne im Leben so schnell vorübergeht«, sagte sie mit Bezug auf ihren Münchener Aufenthalt, legte für einen Augenblick Messer und Gabel fort und sah ernst zur Decke empor. Übrigens machte sie dann und wann ebenso drollige wie talentlose Versuche, in bayerischer Mundart zu sprechen. Während der Mahlzeit pochte es und der Comptoirlehrling überbrachte ein Telegramm. Der Konsul las es, indem er die lange Spitze seines Schnurrbartes langsam durch die Finger gleiten ließ, und obgleich man sah, dass er angestrengt mit dem Inhalt der Depesche beschäftigt war, fragte er dabei im leichtesten Tone: »Wie gehen die Geschäfte, Herr Permaneder?«
»Es ist gut«, sagte er gleich darauf zu dem Lehrling, und der junge Mensch verschwand.
»Oh mein, Herr Nachbar«,
antwortete Herr Permaneder und wandte sich mit der Unbeholfenheit eines Mannes, der einen dicken und steifen Hals hat, nach des Konsuls Seite, um nun den anderen Arm an der Stuhllehne hinunterhängen zu lassen.
»Da ist nix ins Reden. Das ist heute der Plag. Schanz, München!«
Er sprach den Namen seiner Vaterstadt stets in einer Weise aus, dass man nur erraten konnte, was gemeint war.
»München ist keine Geschäftsstadt. Da will er jeder seine Ruhe und sein Maß. Und a Depeschen tut man fein nicht lesen beim Essen. Das fein nicht. Jetzt da haben's da heroben einen anderen Schneid. Sakrament. Ich danke schön. Ich nehm schon noch ein Glaserl. Es ist ein Kreuz. Mein Kompagnon, der Noppe, hat allweil nach Nürnberg gewollt, weil's da die Börse haben und einen Unternehmungsgeist. Aber ich verlass mein München nicht. Das fein nicht. Es ist halt der Kreuz. Schauen's, da haben wir die damische Konkurrenz, die damische, und der Export, das ist schon zum Lachen. Sogar in Russland werden sie nächstens anfangen, selber Pflanzen zu bauen.«
Plötzlich aber warf er dem Konsul einen ungewöhnlich hurtigen Blick zu und sagte:
»Übrigens, ich will nix gesagt haben, Herr Nachbar. Das ist feier nettes Geschäft da. Wir machen ein Geld mit der Aktienbrauerei, wovon der Niederbauer Direktor ist, wissen's. Das ist eine ganz kleine Gesellschaft gewesen. Aber wir haben ihnen einen Kredit gegeben und ein bares Geld zu 4% auf Hypothek, damit sie ihre Gebäude haben vergrößern können. Und jetzt machen sie ein Geschäft und wir haben einen Umsatz und ein Jahreseinnahmen. Das haut schon«, schloss Herr Permaneder
lehnte dankend Zigarette und Zigarre ab, zog, mit Verlaub, seine Pfeife mit langem Hornkopf aus der Tasche und ließ sich, von Qualm umhüllt, mit dem Konsul in ein geschäftliches Gespräch ein, welches sodann auf das politische Gebiet hinüberglitt und von Bayerns Verhältnis zu Preußen, vom Könige Max und dem Kaiser Napoleon handelte. Ein Gespräch, das Herr Permaneder hier und da mit vollkommen unverständlichen Redewendungen würzte und dessen Pausen er ohne erkennbare Beziehung mit Stoßseufzern ausfüllte wie »Ist das ein Hitz?« oder »Das sind Geschichten«.